auf einem Hof des Karlsruher Instituts für Technologie, KIT. Hier stehen zwei Container, die auf den ersten Blick nichts Besonderes sind, aber sie haben es in sich. Denn hier fangen Forschende das Treibhausgas Kohlendioxid ein. Das KIT ist nämlich ganz vorn dabei, wenn es darum geht, Technik gegen den Klimawandel zu entwickeln.
Moment, irgendwo steht CO2. In dieser Leitung kommt unser CO2 praktisch hier rein.
Als Verfahrenstechniker spricht Benjamin Dietrich von CO2, wenn er Kohlendioxid meint. Den Stoff, der uns immer mehr Probleme bereitet. Und der zum Beispiel in Autos mit Verbrennungsmotor oder in Kohle-, Öl- und Gaskraftwerken entsteht. Immer mehr CO2 landet in der Atmosphäre und heizt die Erde inzwischen bedrohlich auf. Für die Technik, mit der er das Treibhausgas aus der Atmosphäre herausholt, benutzt Benjamin Dietrich ebenfalls einen Fachausdruck, auf Englisch Direct Air Capture. Wahrscheinlich, weil sich die deutsche Übersetzung so holprig anhört, direkter Lufteinfang. An einem der beiden Container in Karlsruhe hängt außen ein großer Ventilator und der ist auch schon alles, was wir von dieser Anlage sehen. Der Rest ist verkapselt.
Bei der Direct Air Capture filtern wir aus atmosphärischer Luft, aus Umgebungsluft, das CO2 heraus. Und im Prinzip ist es ein Ventilator, wo uns einfach nur die Luft ansaugt und dann über eine Membran das CO2 abfiltert.
So ähnlich wie ein Staubsauger. Er saugt einfach Luft an und CO2 bleibt im Membranfilter hängen. Genau wie der Staubsauger braucht der Ventilator Strom. Auch Wärme ist nötig, weil die Membran, die aus speziellen chemischen Fasern besteht, in einem nächsten Schritt aufgeheizt werden muss. Dabei wird CO2 von ihr abgelöst und kann dann unschädlich gemacht werden. Das Mercator-Forschungsinstitut in Berlin hat den Energiebedarf für Direct Air Capture ausgerechnet. Insgesamt rund 1000 Kilowattstunden pro Tonne CO2. Das ist viel, schreiben die Forschenden 2021 in der Zeitschrift Nature Energy. Und sinnvoll sei das Ganze sowieso nur mit regenerativ erzeugter Energie, sonst würde ja wieder neues CO2 freigesetzt. Trotzdem ist das Verfahren unverzichtbar, erklärt Benjamin Dietrich.
Wir kennen aus zahlreichen Studien, zum Beispiel vom IPCC, dass wir in der Atmosphäre zu viel CO2 bereits emittiert haben. Und dann ist das eben eine Möglichkeit, mit der Direct Air Capture erstmal das CO2 zurückzuholen. Und dann ist aber immer die Frage, was mache ich mit dem CO2?
Später werden wir in dieser Folge von IQ, Wissenschaft und Forschung hören, was Benjamin Dietrich mit dem Treibhausgas vorhat. Dass Direct Air Capture auch über einen längeren Zeitraum funktioniert, haben Forschende mit einer kleinen Anlage in der Schweiz und mit einer größeren auf Island demonstriert. Dort steht regenerative Energie aus Geothermie zur Verfügung. Solche idealen Bedingungen lassen sich sonst allerdings kaum finden. Auch deshalb stecken diese Versuche bis jetzt in der Modellphase, sagt Jan Minks vom Mercator-Institut.
Direct Air Capture hat viel Aufmerksamkeit gekriegt, aber momentan sind es einige tausend Tonnen, die da eingefangen werden pro Jahr. Also das ist wirklich minimal. 2025 ist eine Million Tonnen Kraftwerk geplant. Das wäre jetzt das erste, das so im industriellen Maßstab ist.
Zum Vergleich, im Jahr 2023 hat die Menschheit rund 37 Milliarden Tonnen des Treibhausgases ausgestoßen. 37 Milliarden. Es wären also viele tausend solcher Anlagen nötig, damit das CO2 in der Atmosphäre wenigstens nicht zunimmt. Und doch gilt Direct Air Capture als einer der Grundpfeiler im Kampf gegen die Klimakrise, neben anderen Maßnahmen, wie etwa Wälder aufzuforsten oder Moore wieder zu vernässen. Wird das aber wirklich reichen? Wie soll das funktionieren, wenn ab Mitte dieses Jahrhunderts die allermeisten Staaten unterm Strich treibhausgasneutral sein wollen? Das haben sie zumindest 2015 in Paris beschlossen. Entscheidend ist dabei die Formulierung unter dem Strich. Netto Null nennt sich das auch und bedeutet, Emissionen, die nicht zu vermeiden sind, zum Beispiel von bestimmten Industriezweigen, müssen der Atmosphäre dauerhaft wieder entzogen werden.
CO2-Entnahmen sind ein notwendiger Bestandteil von Klimaschutz zur Erreichung der Pariser Klimaziele. Also es geht hier nicht um ein Kann. In der Diskussion kam das häufiger mal so rüber. Es ist wirklich ein Muss. Warum ist es so? Naja, wir wissen, wir müssen Netto-Null-Emissionen erreichen. Da bleiben schwer zu vermeidende Restemissionen übrig und die müssen kompensiert werden.
Jan Minks meint mit diesen Resten nicht den Verkehr, Gebäudeheizungen oder die Stromerzeugung. Da können wir mit Elektroautos, Wärmepumpen, Photovoltaik und Windkraft gut gegensteuern. Sondern er spricht zum Beispiel von der Zementindustrie. Zement entsteht durch eine chemische Reaktion, bei der große Mengen von CO2 freigesetzt werden. Chemisch ist das unvermeidlich, aber zugleich eine Chance. Denn im Schornstein eines Zementwerks liegt das CO2 konzentriert vor und kann dort leicht abgefangen werden. Bei der Herstellung von Stahl ist es nicht anders. Möglichst viel Treibhausgas soll in solchen Großanlagen mit Hilfe regenerativen Stroms herausgefiltert werden. Auch dafür wird, ähnlich wie in Karlsruhe, ein Filtermaterial verwendet, aus dem das Treibhausgas regelmäßig abgesaugt wird, sagt Klaus Wallmann vom Geomar Meeresforschungsinstitut in Kiel in einem Videogespräch.
Dann wird es komprimiert und flüssig und dann am besten per Pipeline offshore transportiert zur Nordsee hin und dann schließlich, wenn das CO2 da angekommen ist, wird es dann im Grunde genommen mit einer großen Pumpe etwa 2 Kilometer tief unter dem Meeresboden in Sandsteinformationen verpresst.
Das ist eine der Optionen, die derzeit erprobt werden, ab unter den Meeresboden mit dem Treibhausgas. Carbon Capture and Storage, kurz CCS, nennen Fachleute diese Strategie, bei der Kohlendioxid eingefangen und dauerhaft gespeichert wird. Zum Beispiel in Hohlräumen, aus denen mal inzwischen versiegtes Erdgas gefördert wurde. Solche Lagerstätten müssen aber verlässlich dicht sein.
Genau. Also man braucht, damit es da bleibt, wo man es verpresst hat, nicht nur diesen Sandstein, in den man das rein verpresst, sondern oben drüber braucht man auch am besten mehrere mächtige Tonschichten. Und der Ton ist undurchlässig und es ist dann wie so eine Art Deckel und verhindert eben, dass das CO2 wieder aufsteigt.
Diese Rahmenbedingungen wären unter der Nordsee gegeben, berichtet Klaus Wallmann, der sich als Chemiker auf Geologie spezialisiert hat. Tatsächlich wird vor der Küste Norwegens schon seit einigen Jahren CO2 in den Untergrund gepresst. Gleich mehrere Unternehmen haben dieses neue Geschäftsmodell für sich entdeckt. Das berichtet einer, der selbst neue Strategien für Öl- und Gasfirmen entwickelt, Walter Pfeiffer von der Unternehmensberatung Roland Berger.
Die Norweger haben ein Großprojekt aufgelegt, das koordiniert wird von der norwegischen Öl- und Gasgesellschaft, der staatlichen und der Regierung, mit dem großen Ziel, dass sie sagen, in der Vergangenheit und bis heute fördern wir Gas und Öl und verkaufen das an die Welt gegen gutes Geld. In Zukunft drehen wir das genau um. Wir machen Carbon Capture und nehmen das sehr, sehr ernst und machen es höchst professionell und bringen das in sichere Stätten, wo wir wissen, das ist auf jeden Fall dicht, wo man also ganz klare Ziele hat, nicht nur Norwegen, sondern ganz Europa mit einem Carbon Capture as a Service zu versorgen.
Die EU hat schon mal Interesse signalisiert. Und Klaus Wallmann vom Geomar-Institut hat in einem EU-Projekt untersucht, wie dicht diese Lagerstätten wirklich sind.
Wir haben also keine Leckagen feststellen können von CO2, aber wir haben durchaus Schwachstellen gefunden. Es gibt da vor allen Dingen sehr viele alte Bohrlöcher. Und entlang dieser alten Bohrlöcher entweicht heute schon Erdgas. Man muss einmal das Bohrloch selber sehr gut zementieren und dann auch die Kontaktfläche zwischen dem Bohrloch und dem umgebenden Gestein. Weil diese Kontaktfläche wird beim Bohrprozess gestört und das muss man sauber zementieren, abdichten, damit es nicht zu diesen Leckagen kommt.
Gleichzeitig stellen sich weitere Fragen. Woher soll all die Energie kommen, um Kohlendioxid zu verflüssigen? Um Pipelines zu bauen, die es ans Meer transportieren? Und um es dort schließlich in den Untergrund zu pressen? Das ist noch nicht klar, denn der Energiebedarf ist groß und er müsste ja nach den Vorgaben des Pariser Protokolls regenerativ gedeckt werden. Außerdem, wie sieht es mit der Kapazität der Lagerstätten aus? Stehen überhaupt ausreichend Hohlräume zur Verfügung für das gesamte Treibhausgas?
Nein, also wir emittieren sehr viel mehr CO2, als wir sinnvoll speichern können. Diese CCS-Technik ist nur sinnvoll für die Industriesektoren und Anwendungen, für die es keine Alternativen gibt.
Neben der Stahl- und Zementherstellung gehört dazu die Müllverbrennung. Auch bei der ist es unvermeidlich, dass CO2 entsteht. Für diese drei Bereiche zusammen, also Stahl, Zement und Müll, reicht der Platz unter der deutschen Nordsee etwa 100 Jahre. Die Norweger dagegen hätten dafür 10-mal mehr Platz. Nach Norwegen wird deshalb wohl auch ein Teil des Treibhausgases gebracht werden, das bei uns erzeugt wird. So steht es in einem Strategiepapier, das die deutsche Bundesregierung im Februar 2024 vorgelegt hat. Carbon Capture spielt darin eine entscheidende Rolle und auch die Speicherung vor der norwegischen Küste. Nicht alle Wissenschaftler halten es für sinnvoll, das verflüssigte Gas dann einfach unter den Meeresboden zu pumpen. Das sei zwar besser, als es in die Atmosphäre zu pusten, allerdings gäbe es inzwischen viel bessere Ideen, meinen sie. Denn das C im CO2-Molekül, der Kohlenstoff, steckt in vielen Produkten, zum Beispiel in Plastik und Treibstoffen. Die Chemieindustrie will deshalb zukünftig einen großen Teil ihres Kohlenstoffbedarfs durch CO2 statt durch Erdöl decken, um in Deutschland bis 2050 treibhausgasneutral zu werden. Das sagt Jörg Rothermel, der beim Verband der chemischen Industrie die Abteilung Klimaschutz und Rohstoffe leitet.
CO2 als Kohlenstoffquelle, also alles das, was wir nicht über Recycling abdecken können, was wir nicht über Biomasse abdecken können, müssen wir dann mit CO2 abdecken. Ja, und unsere ersten Schätzungen, die wir gemacht haben, die lagen bei etwa um die 50-55%, die wir letztendlich aus dieser Kohlenstoffquelle CO2 dann decken können.
50-55%. Die chemische Industrie will also mehr als die Hälfte der Kohlenstoffprodukte aus CO2 erzeugen. Kohlendioxid einfangen und es wieder verwenden, Experten nennen das Carbon Capture and Utilization, CCU. Der Chemieindustrie, sagt Jörg Rothermel, werde gar nichts anderes übrig bleiben.
Wenn wir Treibhausgasneutralität insgesamt in der Gesellschaft erreichen wollen, wir aber als chemische Industrie auch noch weiter produzieren wollen, wird das nur gelingen, indem wir selbst auch in unserer Produktion mit unseren Produkten treibhausgasneutral werden. Über europäische Regelungen ist das vorgegeben. Also wenn wir den heute bestehenden Emissionshandel, der gerade noch mal weiterentwickelt wird auf europäischer Ebene, wenn wir den jetzt projizieren, weiterverfolgen, dann werden wir nach den jetzt diskutierten Regelungen Mitte der 40er Jahre kein CO2 mehr ausstoßen dürfen.
Dass die Chemieindustrie plant, in Zukunft die Hälfte ihrer Produkte aus Kohlendioxid als neuem Rohstoff herzustellen, das ist aus heutiger Sicht äußerst optimistisch gedacht. Und zwar aus chemischen Gründen. Kohlendioxidmoleküle reagieren nämlich sehr ungern. Das träge CO2 ist damit für Umwandlungen eigentlich schlecht geeignet, sagt Ulf-Peter Apfel, Chemiker an der Ruhr-Universität Bochum.
Sie brauchen Energie, um CO2 wieder aufzuwerten. Strom. Ganz einfach Strom. Strom ist dort wirklich die Energieform und erlaubt Ihnen quasi diese CO2-Konvertierung durchzuführen.
Damit das klappt, entwickelt Ulf-Peter Apfel neue Katalysatoren, aber keine Bauteile, die Abgase reinigen, wie wir es vom Auto kennen. In der Chemie helfen Katalysatoren dabei, dass Stoffe so reagieren wie gewünscht und dass dabei möglichst wenig Energie gebraucht wird. So hält der Chemiker den Strombedarf in Grenzen. Mithilfe von Katalysatoren haben Fachleute schon etliche wichtige Grundbausteine für die Chemieindustrie hergestellt. Ethylen zum Beispiel, wichtig für Kunststoffe und vieles mehr. Oder Alkohole, unter anderem für Klebstoffe. Im Prinzip, sagt der Fachmann, kann man aus CO2 und Strom, dank geschickt gewählter Katalysatoren, so ziemlich alles erzeugen, was Kohlenstoff enthält. Zum Beispiel E-Fuels, künstlich hergestellte Kraftstoffe für Flugzeuge oder Schiffe.
Da gibt es ein Verfahren, das nennt sich Fischer-Tropsch-Chemie. Das ist schon eigentlich sehr alt, also 100 Jahre. Und da können Sie wieder wertvolle Chemikalien generieren. Ob das nun Kraftstoffe sind oder andere Chemikalien, das kommt immer ganz auf den Prozess drauf an, wie Sie den führen. Aber das kann man machen.
Allerdings in der praktischen Umsetzung ist es noch immer schwierig, CO2 als Rohstoff einzusetzen. Das wird beim Besuch am Karlsruher Institut für Technologie, KIT, deutlich. Dort steht nicht nur die Versuchsanlage von Benjamin Dietrich, sondern auch ein weiterer Container, in dem Kraftstoffe künstlich hergestellt werden sollen. Die aus Indien stammende wissenschaftliche Mitarbeiterin Mahima Sivarapu sperrt ihn auf.
Wir entwickeln hier ein Verfahren zur Herstellung von synthetischen Kraftstoffen. Dazu entziehen wir zunächst der Atmosphäre Kohlendioxid mithilfe von regenerativer Energie. Und dieses Kohlendioxid wandeln wir dann um zu den künstlich hergestellten Treibstoffen. Sie haben dieselbe chemische Struktur wie die aus fossilen Quellen, aber sie sind nahezu CO2-neutral und erzeugen außerdem weniger Ruß.
Im Container sind viele Stahlgefäße aufgebaut, die an Dampfkochtöpfe erinnern. Außerdem Rohre und Ventile, Druckmessgeräte und Thermometer, eine chemische Anlage im Kleinen. Aber auch Schraubenschlüssel aller Größen und viele weitere Utensilien liegen herum. Mahima Sivarapu und ihre Kollegen müssen hier ganz offensichtlich häufig Hand anlegen, damit der Prozess wirklich funktioniert. Recht unscheinbar wirkt zwischen all dem Werkzeug das, worum es letztlich geht. Eine durchsichtige Flüssigkeit, die in ein Glasgefäß tropft. Eine Mischung der synthetischen Kraftstoffe.
Wir trennen diese Flüssigkeit auf und bekommen so synthetisches Kerosin, Diesel und Benzin. Das sind also mit Hilfe von Strom künstlich hergestellte Kraftstoffe. Wenn sie verbrannt werden, wird unter dem Strich kaum Kohlendioxid frei.
Der kleine Container in Karlsruhe ist für die Forschung da und er ist noch weit entfernt vom industriellen Maßstab. An Großanlagen gibt es bisher weltweit überhaupt nur eine in Chile. Die größte deutsche Anlage ist im Mai 2023 im sächsischen Freiberg vorgestellt worden. 4 Wochen lang ist sie gelaufen und hat in dieser Zeit eine Menge hergestellt, mit der allerdings ein Airbus A380 nicht einmal bis nach Island käme. E-Fuels sind nämlich ausgesprochen ineffizient. Nur 13% der Energie, die hineingesteckt wird, treiben am Ende ein Flugzeug, Schiff oder Fahrzeug an. Der Rest geht verloren. Und wenn das aufwendig hergestellte E-Fuel dann in Motoren verbrannt wird, gelangt das CO2 doch wieder zurück in die Atmosphäre. Frage an die Chemikerin Melis Kiraslan im Labor des KIT. Sind wir dann nicht genauso weit wie vorher?
Ganz genau. Und auf diese Weise beginnen wir, CO2-neutral zu werden. Denn das Treibhausgas wird zwar frei, wenn Sie den Kraftstoff verbrennen, dann aber fangen wir es mit Direct Air Capture aus der Atmosphäre wieder ein und erzeugen daraus abermals E-Fuels. Wir gewinnen also das Kohlendioxid, das zum Beispiel im Flugzeugmotor beim Verbrennen entsteht, zurück und verwenden es von neuem für Treibstoffe. So haben wir eine Art CO2-Kreislauf.
Diesen Kreislauf gibt es allerdings bislang nur als Vision der Forschenden. Selbst wenn technisch schon alles funktionieren würde, bräuchte auch dieses Verfahren sehr viel regenerativ erzeugten Strom. Allein um E-Fuels für den Flugverkehr herzustellen, der von deutschen Flughäfen ausgeht, wäre die gesamte erneuerbare Elektrizität nötig, die derzeit hierzulande produziert wird. Deshalb wollen die KIT-Wissenschaftlerinnen ihren Container bald an die Nordsee verlegen und mit eigens errichteten Windrädern betreiben. Trotzdem ist längst nicht gesichert, dass künftig für chemische Prozesse ausreichend regenerative Energie zur Verfügung stehen wird. Dieses Problem sieht auch Jörg Rothermel vom Verband der chemischen Industrie.
Wir können nicht beliebig viele Windräder aufstellen und auch nicht beliebig viele Photovoltaikanlagen bauen. Es wird begrenzt sein. Und ob am Ende dann ausreichend erneuerbarer Strom übrig bleibt, damit wir uns voll damit bedienen können, ja, und das alles machen können, was wir heute machen, ja, das wird eine große Frage sein. Und wir werden natürlich auch in dem Strombedarf konkurrieren mit neuen Stromanwendungen. Elektromobilität, Wärmepumpen.
Wenn schon viel Strom gebraucht wird für die chemischen Umwandlungen von CO2, ist es sinnvoll, vielseitige Chemikalien in großer Menge herzustellen. Oder Dinge zu erzeugen, die Unternehmen dann teuer verkaufen können. So ein Produkt hat Benjamin Dietrich vom Karlsruher Institut für Technologie im Visier. Er zeigt es in seiner Versuchsanlage. Es geht um reinen Kohlenstoff.
Hier drüben scheiden wir den dann ab. Und da sehen wir jetzt hier, das ist ein schönes Pulver. Und das können wir dann jetzt abfüllen hier in Glasflaschen, wie auch immer, andere Gefäße. Und ist dann sehr, sehr gut lagerfähig, transportierfähig. Viel besser wie ein Gas zum Beispiel, ja, wo wir große Tanks brauchen oder aber verflüssigen müssen. Und so kann ich ihn dann zu einer Produktionsstätte fahren, zum Beispiel für Baumaterial, für Farbenindustrie, für Batterieproduktion. Da kann ich sie dann praktisch auf den Hof fahren und dann dort gut zudosieren in meinen Prozess.
Reiner Kohlenstoff ist teuer, denn er lässt sich derzeit nur aus Erdöl mit hohem Energieaufwand gewinnen. Viel Energie braucht auch das Karlsruher Verfahren, aber weil es CO2 als Rohstoff verarbeitet, schützt es das Klima. Für welche Produkte der eingefangene Kohlenstoff konkret in Frage kommt, muss noch erforscht werden, aber Bedarf bestehe durchaus, sagt Benjamin Dietrich. Etwa in den Akkus von Elektrofahrzeugen oder als Zusatz in Baustoffen. In solchen Produkten soll das Treibhausgas für lange Zeit gebunden und damit aus der Atmosphäre verbannt bleiben. Wo stehen wir also? Technisch ist schon vieles möglich. Vor allem Kohlendioxid einzufangen, ob aus der Atmosphäre oder gleich dort, wo es entsteht. Das ist erst einmal eine gute Nachricht. Weniger gut ist, dazu ist sehr viel regenerative Energie nötig. Realistisch ist es auch, dieses CO2 unter dem Meeresboden zu lagern. Eigentlich Verschwendung, denn die Chemieindustrie könnte daraus Produkte erzeugen, für deren Herstellung sie jetzt noch Erdöl verwendet. Allerdings wird auch hierfür wieder viel Strom gebraucht, trotz neuer Katalysatoren und anderer Tricks. Wo all die regenerative Energie herkommen soll, ist derzeit nicht klar. Dazu kommt, kaum eines der Verfahren der Chemiebranche ist bisher ausgereift. Viele befinden sich noch in der Laborphase. Deshalb spielen sie bis jetzt so gut wie keine Rolle. Aus all dem kann man nur den Schluss ziehen, zu dem die Physikerin Jessica Strefler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung kommt.
Also mit den hohen Kosten und mit der Menge ist das jetzt nicht die eine Lösung, wo man sagen kann, naja, da können wir jetzt eigentlich fröhlich weiter CO2 emittieren und wir holen das einfach wieder raus. Sondern das kann eben ein kleiner Baustein sein, der uns hilft auf dem Weg zur Emissionsneutralität. Das ist das Wichtigste immer, wenn man über diese Art von Technologien spricht, die der Atmosphäre CO2 entziehen. Alle diese Arten von Technologien haben Grenzen und haben auch negative Auswirkungen. Das heißt, die können immer nur dazu dienen, die letzten paar Prozent auszugleichen, die wir nicht vermeiden können. Der Löwenanteil, mindestens 90%, wird immer nur über Vermeidung von Emissionen funktionieren können.
Trotzdem konzentriert sich gerade viel Forschung auf die letzten paar Prozent. Auf Technik, die CO2 in der Atmosphäre reduzieren und am besten in dauerhafte Produkte verwandeln will, stellt sich die Frage, ist das nicht viel zu spät, um die Klimakrise noch aufzuhalten? Benjamin Dietrich vom Karlsruher Institut für Technologie wird da sehr nachdenklich.
Wir haben eine große Aufgabe vor uns, eine sehr große Aufgabe vor uns und uns läuft eigentlich die Zeit davon und das spüren wir alle. An irgendwelchen Wettersituationen. Ich glaube, wir müssen extrem was dafür tun und dagegen arbeiten. Also wir können nicht einfach weiter ausstoßen, Punkt eins. Und Punkt zwei ist, ich glaube, dass man auch zurückholen muss, auch wenn das aktuell noch sehr energieintensiv ist und diese Energie auch irgendwo herkommen muss. Und die darf natürlich nicht CO2-belastet sein, das ist klar, also regenerativ. Und dann wird es am Ende, glaube ich, wenn wir ein großes Puzzle mit verschiedenen Technologien haben, wird es schon gelingen, dass wir mindestens mal einbremsen können.
Wie schnell das gelingt und wie weit die Erde sich bis dahin aufgeheizt hat, das kann zurzeit niemand abschätzen. Stand der Forschung ist jedenfalls, diese Techniken sind unverzichtbar, genau wie die regenerative Energie, die für sie gebraucht wird. Es gibt keine andere Wahl, um die Klimakrise zu begrenzen.
Sie hörten IQ, Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema, wohin mit Kohlendioxid? Wegsperren oder als Rohstoff verwenden? Eine Sendung von Helmut Nordwig.